Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Wenn am Tag ausgiebig gefestet wird, dann heute. Es ist Silvester und viele Leute wollen das Jahr mit einem grossen Knall beenden. Den Anlass nutzen wir gleich, um über ein Thema zu reden, das schon lange eigentlich überfällig ist in diesem Podcast, nämlich Ausgang, Party und das Nachtleben. Wie hat sich das über die Jahre verändert? Wie steht es um die Clubszene nach der Corona-Zeit? Und wo steigt eigentlich die beste Silvesterparty? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns trotz unserer Expertise noch Hilfe dazu geholt von jemandem, der das Nachtleben kennt wie kein anderer. Die Rede ist von Alexander Bücheli. Er ist Gründer des Vereins Safer Clubbing Schweiz und Geschäftsführer der Bar- und Clubkommission Zürich. 14 Jahre lang war er zudem für das Präventionsangebot saferparty.ch zuständig und ist seit 2015 auch noch als freischaffender Berater für verschiedene Netzwerke tätig. Alex, schön bist du heute bei uns.
Ja, schönen Nachmittag miteinander. Toll, da zu sein. Bin ja mal gespannt, was ihr für Fragen habt.
Ja, Alex, du bist ja wirklich schon ein paar Jahre im Nachtleben unterwegs. Magst du dich eigentlich noch an deinen ersten Besuch in einem Nachtclub erinnern?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich bin jetzt eben knapp 50 und man muss sich vorstellen, dass damals in Zürich ja nicht so viel stattgefunden hat. Es hat ein paar Orte gehabt, die haben noch offen haben, die sogenannte Bedürfnisklausel, oder? Nach Mitternacht. Und das heisst, die ersten Orte, die wir uns bewegt haben, sind vor allem illegale Orte gewesen. Und ich würde mal so von der Erinnerung in der Erinnerung kramen, sagen, dass es wahrscheinlich das Wohlgott war, der Keller vom Wohlgott und irgendwie eine von der ersten so elektronischen Partys, die ich dort miterlebt habe.
Wie alt bist du denn gewesen? Weißt du das noch?
Ich würde mal sagen, so 15, um die 15 bis 16 herum, ja.
Gut, das hat sich wohl nicht verändert. Ich mag mich auch erinnern, ich glaube, das erste Mal, als ich in Ausgang bin, ist ins Xtra, weil die haben dort sehr aktiv immer Partys gehabt, ab 16. Und ich war sicher nicht ganz 16, als ich das erste Mal dort rein war.
Ich habe mich wirklich krampfhaft probiert, daran zu erinnern, wenn und wo dass ich das erste Mal in einem Club bin, aber ich weiss es einfach nicht mehr. Aber ich bin auch zu Thun aufgewachsen, dort war der Ausgang sehr beschränkt gewesen. Höchstens kann ich mich erinnern, wenn ich das erste Mal Alkohol probiert habe. Und das ist mit 18 gewesen.
Das ist natürlich sehr vorbildlich, oder? Statistisch gesehen ist es ja meistens so um 15, wo die Leute mit Alkohol irgendwie in Berührung kommen. Gut, die meisten haben natürlich auch mal irgendwie ein Gläschen getrunken bei einem Weihnachtsessen mit den Eltern oder irgendwie so vorher. Aber ja, das ist 18, ist löblich, ja.
Man darf es mit einem Augenzwinkern nehmen.
Okay. Alex, wie würdest du sagen, hat sich Clubszene in den letzten Jahren verändert? Darf ich dem ein bisschen weiter zurück? Blickend, ist es früher besser gewesen, zu meinem Ausgang gehen, oder ist es jetzt, haben wir das Highlight, das man erleben kann im Ausgang?
Früher war es sicher nicht besser gewesen. Auf der einen Seite ist auch das Angebot, das früher eben ganz weniger war, kleiner war in der Stadt. Also für die, die das nicht wissen, man hat, gut, das ist noch spannend, man muss vielleicht ein bisschen zurückblicken, es hat mal das liberale Zürich gegeben. Das ist zwischen 1880 bis 1900, da hat man schon mal keine Sperrstunde gekannt in Zürich. Man konnte 24 Stunden offen haben. Im Niederdorf ist das sehr bekannt gewesen. Es hat dort schon mal etwa rund 1000 Gastronomiebetriebe gehabt, in diesem liberalen Zürich. Nachher haben wir eigentlich die Bordsteine umgeklappt, wie man so schön sagt, oder? Da hat es die Bedürfnisklausel gegeben, wo nur eine Anzahl von Betrieben nach Mitternacht irgendwie tatsächlich haben, irgendwie offen können haben. Das ist so die Zeit, wo ich jugendlich war und unterwegs war. Natürlich hat es früher noch mehr so Sachen gegeben, wo, da hat es ein paar Velo und du hast gewusst, in diesem Keller ist ab und zu etwas und jetzt geht man mal schauen und hat dann irgendwie einen Flyer bekommen. Es hat ja natürlich noch kein Internet oder Social Media gegeben, um sich irgendwie zu informieren, was irgendwie gelaufen ist. Aber wenn man irgendwie schaut, so bezüglich, sagen wir, Erlebnis, Soundqualität, DJs, die auflegen, Diversität, internationale Ausrichtung, dann bietet Zürich halt heutzutage wirklich viel mehr an als damals. Auch wenn damals natürlich das Entdecken und irgendwie so auch einen gewissen Reiz ausgemacht hat von dieser Stadt.
Also, dass es so ein bisschen verboten war, hat es ein bisschen spannend gemacht.
Das Verbotene ist oft spannend. Ich weiss nicht, wie das für die heutige Generation irgendwie ist, ob das immer noch der Fall ist. Aber das Verbotene hat natürlich immer einen gewissen Reiz. Aber man hat ja wieder raus. Man hat sich im Sommer natürlich in Zürich am See treffen können. Ich meine, der See ist für Jugendliche in Zürich wahnsinnig wichtig, weiterhin, oder? Der grösste Jugendclub, den es gibt im Sommer, am Wochenende. Das war auch bei uns der Fall gewesen. Aber im Winter hat man dann wirklich so ein bisschen kreativ sein. Man hat dann zum Teil mal gejasset im Gartenhäusli vom Kollegen, der irgendeine Heizung hatte. Oder man ist dann eben so ein bisschen die Orte abgefahren, wo man gewusst hat, dass dort dann ab und zu etwas läuft und ist dann happy gewesen. Ist etwas gelaufen dort.
Jetzt, wenn man sich natürlich die Geschichte vom Nachtleben anschaut, ist es auch viel mit Repression und Verbot verbunden. Heute hat man eher das Gefühl, wir sind so eine 24-Stunden-Party-Gesellschaft. Was hat man dann alles müssen an Verbot oder Einschränkungen überwinden, dass man heute eben vom Donnerstag bis am Montagmorgen kann in den Ausgang gehen, auch mal ein Bier trinken? Was hat das für einen Weg gebraucht?
Es war natürlich das Ausschlaggebende, das Gastgewerbegesetz, wo das eigentlich nur in Ausnahmesituationen vorgesehen hat, dass man länger als Mitternacht offen hat. Das hat es ja die Polizeistunde gegeben. Man hat noch 20 Minuten dürfen überhöckeln, wie man das so schön gesagt hat. So 20 Minuten, sagen wir, um 12:30 haben die Leute aus der Gastrobetrieb irgendwie draussen sein. Normalerweise. Wir müssen das Gastgewerbegesetz ändern. Und das war gar nicht so einfach gewesen. Es ist ein kantonales Gesetz. Der Kanton ist natürlich auch schon immer, sagen wir jetzt, bürgerlich orientiert. Was noch interessant ist, oder, was jetzt das Thema irgendwie angeht. Und eigentlich den Stein ins Rollen gebracht hat ja die damalige Affäre Huber, oder? Also der Raphael Huber, der bei der Polizei gearbeitet hat und so Bewilligungen, Ausnahmebewilligungen hat können aussprechen, hat einen Vater gehabt, der gemalt hat. Und dann hat es halt irgendwie ein paar Leute gegeben, die Bilder gekauft haben, um eben eine Bewilligung zu bekommen, um nach Mitternacht offen zu haben. Das ist eigentlich einer von diesen bekannten Bestechungsfällen in der Stadt Zürich. Also das findet man auch immer noch online. Der Raphael Huber ist dann nach Italien abgehauen, ist eigentlich nie ins Gefängnis, lebt immer noch. Und das hat eigentlich der Skandal hat dann nachher im Prinzip ja irgendwie plötzlich auch öffentlich gemacht und ersichtlich gemacht, dass das so ein Bedürfnis ist, nach Mitternacht auch draußen zu sein, dass sich die Gesellschaft dahingehend auch ändert. Und dann hat man eben das liberale Gastgewerbegesetz gehabt, wo dann eben auch eine 24-stündige Öffnungszeit irgendwie so auch vorgesehen hat. Und früher war es so einfach ein Zettel gewesen, den man hat müssen ausfüllen musste und hat sie dann bekommen. Heutzutage ist es, muss man es ins Baugesuch integrieren, also es hat sich wieder ein bisschen erschwert. Aber wenn es durch ist, gibt es die Möglichkeit, es gibt so eigentlich, eben, wenn man das möchte, keine Schlussstunde mehr.
Wie wichtig war es, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um eben die Regulierungen zu überwinden?
Ja, damals ist man nicht so auf offene Ohren gestoßen, sondern es hat eigentlich einen Skandal gebraucht, um das zu verändern. Heutzutage ist die Zusammenarbeit mit den Behörden natürlich wahnsinnig wichtig. Es hat sich auch verändert. Behörden kennen unsere Bedürfnisse. Es ist eine höhere Sensibilisierung da für die Themen. Und so ist die Zusammenarbeit auch enorm wichtig geworden, dass man eigentlich jetzt so in dem liberalen Gesetz immer noch so halt an Stellschrauben auch ein bisschen umschraubt, um gewisse Sachen zu verbessern, gewisse Sachen irgendwie anzupassen. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit extrem wichtig. Und da kann man schon in Zürich sagen, wir haben auch Glück, dass in dieser Stadt die Zusammenarbeit eigentlich auch gut funktioniert. Aber es hat sicher damals eigentlich einen Skandal gebraucht. Man muss noch ein bisschen bedenken, es hat damals noch die Jugendunruhe gegeben, oder? Zürich brennt, wo man ja auch gesagt hat, hey, es kann doch nicht sein, dass nur das Opernhaus Unterstützung bekommt und wir haben keine Orte als Jugendliche zum Hingehen. Und das ist natürlich so der ganze, halt, sagen wir, wie so der Hintergrund gewesen, der dann eben zu dieser Liberalisierung irgendwie geführt hat, was natürlich nachher extrem wichtig war für die Gastronomie. Also man kann sagen, von einer Handvoll Betriebe, die in der Mitternacht noch offen waren, sind es dann vor ein paar Jahren, glaube ich, zu Hauptzeiten über 650 Betriebe gewesen, mit Öffnungszeiten nach Mitternacht. Jetzt hat die Zahl wieder ein bisschen abgenommen.
Jetzt, wir haben gesehen, wie schnell Regulierungen das Nachtleben auch wieder zum Stillstand bringen während der Pandemie. Wie sieht es oder wie steht es um Clubs und Bars, sagen wir plus minus zweieinhalb Jahre nach Corona? Wie ist die Situation?
Nach der Pandemie hat man gemerkt, irgendwie, was den Leuten gefehlt hat. Und die Betriebe sind quasi geplatzt von Leuten. Also ich sage immer so, da sind wir eine Weile auf 150% gelaufen im Vergleich zu vor der Pandemie. Heutzutage ist es anders. Also es hat Veränderungen gegeben, auch durch die Pandemie, im Ausgangsverhalten. Das Ausgangsverhalten von jungen Menschen ist diverser geworden, kann man sagen. Man geht jetzt eher mal zu einem Kollegen Netflix schauen, man trifft sich irgendwie an einem anderen Ort, man bewegt sich anders und es ist nicht mehr so. Bei uns war es so wie, hey, wir haben das Gefühl, wir verpassen etwas, wenn wir nicht am Freitag und am Samstag in Ausgang sind. Und heutzutage geht man immer noch in Ausgang. Es ist immer noch sehr wichtig, für die, nicht nur für die jungen Menschen in unserer Gesellschaft, aber es ist nicht mehr so das Gefühl, dass man verpasst jetzt etwas, wenn man nicht jedes Wochenende weggeht. Und das Freizeitverhalten ist eben auch diverser geworden. Und das macht halt auch die Situation jetzt gerade irgendwie schwierig für den Betrieb.
Also es ist momentan eher eine brenzlige Situation. Also zum Beispiel 2027 müssen ja die Kredite zurückgezahlt werden. Wie hat es denn so einen starken Einfluss gehabt, jetzt eben auf das Ausgangverhalten, vielleicht auch von jungen Menschen, dass in diesen Jahren nicht möglich war, dass man in den Ausgang gehen kann, dass das Bedürfnis wie auch gar nicht mehr da ist oder weniger?
Es gibt da verschiedene Fragen, oder? Wenn man vielleicht mal zuerst aufs Bedürfnis und nachher auf die Situation geht, oder? Also, ich glaube, man muss sich bewusst sein, oder? Man hat Generation Z, da wird viel irgendwie darüber geschrieben und sich irgendwie unterhalten. Die haben damals den Ausgang nicht wie wir mit 15, 16 erlebt, oder? Mhm. Sondern sie haben dann, sind in der Pandemie so alt gewesen. Sie haben sich anders müssen sozialisieren mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig das auch ist, oder? In dem Alter, also nicht nur in dem Alter. Das heisst, dadurch hat sich ihr Freizeitverhalten auch irgendwie diversifiziert. Dann kommt dazu, dass man weniger Alkohol trinkt in der Schweiz. Dass der Alkoholkonsum über alle Generationen eigentlich übergesehen abgenommen hat. Und das führt eben gerade dazu, dass man in den Betrieb den Pro-Kopf-Umsatz jetzt in Zürich, wo wir die Zahlen haben und die Zahlen haben können vergleichen, um 40% abgenommen hat. Weil die Leute weniger trinken, weniger Alkohol. Sie trinken zwar schon auch mal ein alkoholfreies Bier oder einen Mocktail, also die Nachfrage nimmt zu. Aber wir wissen, glaube ich, auch alle, dass jemand vielleicht zwei alkoholfreie Bier nimmt und nicht vier, fünf, weil halt so der Effekt vom Alkohol, der Rausch, irgendwie fehlt, oder? Und die Masse, die fehlt bei der Finanzierung von der ganzen Geschichte. Und Getränkeumsatz macht auch bei einem Club etwa 70% vom Umsatz aus. Das heisst, es stellt sich tatsächlich im Moment, und was noch dazugekommen ist, ist, dass die Kosten zugenommen haben. Personal kostet mehr, Spezialistinnen kostet mehr, auch Kosten für kulturelle Inhalte, also gewisse DJs, aber eine gewisse Bekanntheit, haben die Gagen zugenommen. Die Kosten haben auf allen Ebenen eigentlich zugenommen. Und das macht die schwierige Situation aus, oder? Und es stellt sich für uns tatsächlich die Frage, ob in so teuren Städten wie Zürich das ist, Miete und all das, ob die Kultur noch als auf eigenes Risiko hin überhaupt kann angeboten werden, also auf eigenes Risiko wirtschaftlich gesehen, oder? Wie es jetzt ja der Fall ist, die Clubs, die Kulturunternehmen bekommen ja eigentlich grundsätzlich keine Subventionen oder Unterstützung im Moment.
Du bist ja gerade in der Corona-Zeit sehr aktiv gewesen und hast dich ja für die Interessen von diesen Betrieben eingesetzt. So rückblickend, was hast du können mit der Bar- und Clubkommission bewegen, vor allem auch gegen die Regulierungen? Hat es dort Erfolg gegeben, wo du jetzt zurückblickst und sagst, hey, ohne uns wäre das gar nicht möglich gewesen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, eben, meine vorherige Tätigkeit habe ich mit einem Bundesamt für Gesundheit viel zu tun gehabt. Und es war plötzlich komisch, als Verbandsvertreter keine Ansprechperson dort zu haben und nicht irgendwie quasi in die Diskussion involviert zu werden, weil ich das auch anders kannte. Das hat natürlich eine Weile auch gebraucht und die mediale Aufmerksamkeit oder auf Kultur, Nachtkultur, auch mit dem Superspreader-Event, ist auf der einen Seite natürlich eine schwierige Situation gewesen, oder? Weil wir auch müssen in die Öffentlichkeit stehen. Auf der anderen Seite hat das aber dazu geführt, dass plötzlich auch das Bundesamt für Gesundheit im Verlauf von der Zeit gemerkt hat, hey, wir können die nicht einfach weiterhin aussen vorlassen. Ich glaube, was uns allen bewusst war, es war eine komplette Überforderung für alle. Zum guten Glück hat es eine gewisse Veränderung gegeben im Verlauf dieser Pandemie, wo wir auch angehört worden sind, wo wir auch einen Austausch hatten. Was bei uns nicht nachvollziehbar war, obwohl mir das eigentlich eingebracht hat, ist, dass die Clubkultur nicht in diesen Testversuchen, Testveranstaltungen vorgesehen war, sondern eigentlich nur Konzerte. Also das hat uns dort irgendwie schon auch getüpft, weil wir eigentlich die Idee irgendwie auch eingebracht haben beim Bundesamt für Gesundheit. Und nachher ist es ja dann relativ schnell gegangen. Was uns sicher auch so hilfreich war, ist, ich glaube, wir sind gleich relativ reflektiert gewesen, oder? Wir haben also eine Weile akzeptiert, hey, von dem, was man weiss und alles, was man hört, ist jetzt ein Massenanlass in geschlossenen Räumen vielleicht tatsächlich nicht die beste Sache. Hat aber nachher irgendwie dann auch gemerkt, hey, es sind junge Menschen, es sind nicht unbedingt die Menschen, die als Risikogruppe bezeichnet werden können. Die jungen Menschen stecken sich sowieso an, weil sie sich treffen. Von dem her ist ein Club eigentlich ein kontrollierterer Raum und macht auch in Bezug auf dem eigentlich Sinn oder macht es eigentlich nicht wirklich Sinn, so etwas irgendwie zu schliessen. Und im internationalen Vergleich, oder, kann man sagen, die Schweizer Clubs sind am längsten offen gewesen. Also, und das haben wir ja auch gemerkt, oder? Wo wir noch offen waren und in Deutschland Clubs zu waren oder in England, hat es auch Leute gegeben, die nach Zürich gekommen sind, um da zu feiern in dieser Zeit. Also, das dürfen wir eigentlich nie vergessen, dass wir eigentlich recht, dass wir eigentlich in der ganzen Zeit recht lang offen waren, schlussendlich.
Ich kann mich noch erinnern, ich war in dieser Zeit in Spanien noch, meine Familie besuchen. Und dort hatten Clubs auch offen, aber es hat ein Tanzverbot gegeben. Und das war für mich noch eindrücklich, weil das kenne ich überhaupt nicht. Also man durfte dort in Clubs reingehen, dort ist laute Musik gelaufen, aber man durfte nicht tanzen. Und das ist wirklich, und dort hat es nachher also Momente gegeben, wo, also es ist trotzdem getanzt worden. Und dann hat es Momente gegeben, stopp, jetzt kommt die Polizei. Dann alle müssen abhocken, die Polizei ist reingekommen. Und dann, wenn sie wieder raus sind gegangen, hat man wieder getanzt. Aber dort ist so, also ich habe mich nachher auch ein bisschen gefragt, was ist jetzt genau der Sinn dahinter? Weil grundsätzlich sind wir trotzdem in einem geschlossenen Raum zusammen, ob wir jetzt tanzen, ob das dann wirklich so einen grossen Unterschied macht. Ja, die Absurdität, die hat mich, also bis heute denke ich manchmal, dass das, ja, die Überforderung hat man auch, also im Ausland enorm gemerkt.
Ich glaube, auf der einen Seite haben die Behörden ja eigentlich Sachen ermöglichen. Und zum Teil hat man ja auch Druck gemacht, um Sachen zu ermöglichen. Und man hat keine Erfahrung gehabt. Und es hat auch in der Schweiz, glaube ich, mal eine kurze Phase gegeben mit dem Tanzverbot oder so. Dass man wie hat können eigentlich offen haben als Bar oder so. Aber die Leute mussten sitzen mit einem Abstand, oder? Hat man auch als Bar können und man hat sich nicht dürfen tanzen. Und ab und zu haben wir vielleicht schon das Gefühl gehabt, hey, uns wäre eigentlich lieber noch mal 2 Monate geschlossen zu sein und dann müssen wir diskutieren über Entschädigung oder so. Also, als 2 Monate zu 10% oder 20% offen zu sein. Aber was noch spannend war, wenn man mit den Mitgliedern geredet hat, ist es gleich auch so gewesen, dass sie gerne offen hatten, auch wenn die Situation vielleicht ein bisschen paradox war. Mhm. Weil einfach nicht zu arbeiten und ein Berufsverbot zu haben, ist wahrscheinlich so das Härteste, oder? Wenn du Besitzer bist von einem Betrieb, der passieren kann. Und das ist eigentlich am Schluss immer so eine Balance, wo man sich hat, also eine Balance, die man hat müssen irgendwie finden, ohne dass man irgendwie Erfahrungen gehabt hat für so einen Case.
Ich habe so nach dieser Pandemie schon auch ein bisschen den Eindruck, dass wir wieder ein bisschen eine Gesellschaft geworden sind oder uns in die verwandelt haben. Im Stil von, man hat gerne einen Nachtclub, aber am liebsten nicht vor der eigenen Haustür, oder? Das will dann niemand. Und diese Beobachtung habe ich vor allem auch in Zürich gemacht. Und ein grosses Thema ist natürlich die Lärmfrage. Wie sehr ist es für euch eine Herausforderung in der Szene, gerade die Lärmvorschriften, die es gibt, oder Probleme auch mit Nachbarn, was die Lärmbelastung anbelangt?
Die grundsätzliche Schwierigkeit in Zürich ist schon mal, geeigneten Raum überhaupt zu finden, der bezahlbar ist für kulturelle Nutzung in der Nacht. Wenn der Raum gefunden worden ist, kommt dann die Schwierigkeit von der Bewilligung. Und ich glaube, wir kennen alle, in der Stadt Zürich sind Einsprachen überdurchschnittlich häufig der Fall. Das ist auf der einen Seite auch etwas Positives. Die Leute engagieren sich, beteiligen sich daran, hat aber auch einen gewissen Nachteil. Und du hast es richtig gesagt, Camille. Ich meine, es will irgendwie alle Wände weggehen, aber nicht vor der eigenen Haustür. Das ist irgendein Konflikt, wo man irgendwie damit umgehen müssen, wo wahrscheinlich schwierig zu lösen ist, auch wenn jetzt die ganze Debatte um Wohnung und Nachtruhe bei der Strasse und die Lüftungsfensterdebatte, die national gerade stattfindet, für uns eventuell kann hilfreich sein in dieser ganzen Geschichte, oder? Dass wir wieso eigentlich von dem können mit profitieren. Man hat schon mal diskutiert, ob man in der Stadt soll urbane Zonen schaffen oder in der Bau- und Zonenordnung. Wie einfach oder schwierig das ist, ist eine andere Frage, oder? Wo man sagt, okay, dort muss man wie mit mehr Lärm rechnen und es muss mehr Lärm irgendwie toleriert werden. Aber man muss sich auch bewusst sein, das Thema Lärm ist ein Gesundheitsthema geworden in den letzten Jahren. Man hat extrem viel investiert, um die Leute auch von Lärm irgendwie zu schützen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss in die ganze Debatte gehabt, wie man mit dem irgendwie umgeht. Und dort, wo wir ein Potenzial noch sehen, wo wir auch hoffen, dass wir in Zukunft auch einen Pilot machen zum Beispiel, ist die lärmdämmende Möblierung vom öffentlichen Raum. Man hat heutzutage irgendwie Flüsterasphalt auf den Strassen, oder? Ist ein Thema. Wir träumen natürlich immer noch davon, von dem Kästchen, das du dir ins Fenster kannst stellen, ins offene Fenster. Und es ist dann ein Noise Curtain, oder? Also quasi, man hat einen Schaden, also man hört nichts von außen. Und eventuell können wir mit technischen Innovationen die Situation noch mal verbessern. Weil der Lärm aus dem Club oder aus der Bar ist selten ein Problem.
Es sind Leute,
sondern es sind Leute, die zum Club gehen, zu der Bar gehen und sich draußen aufhalten. Und die bekommst du natürlich nie unter Kontrolle. Und wenn es da keinen Lärm mehr gibt, heisst es, die Stadt ist tot. Also es ist niemand mehr draußen. Und von dem her muss man da schon auch über alternative Möglichkeiten nachdenken. Wir haben auch ein Postulat in die Richtung vor ein paar Jahren in der Stadt Zürich gemacht und hoffen, dass es in absehbarer Zeit wirklich so einen Pilotversuch gibt, lärmdämmende Möblierung in einer Nachtlebengasse. Oder Gestaltung von Klangraum. Es gibt ein Beispiel in Paris, das noch spannend ist, beim Flughafen, wo ja 24 Stunden Betrieb hat, wo man einen Klangraum in der Nachbarschaft eingestellt hat. Das heisst, man muss sich wie vorstellen, wenn man den Leuten einen angenehmeren Ton zur Verfügung stellt, dann konzentriert sich das Hirn auf das und kann die anderen Lärm eigentlich ausblenden. Und das ist auch noch so ein Ansatz, wo eventuell da auch spannend wäre, irgendwie zum Beispiel an der Piazza Cella oder an einem anderen belebten Ort in Zürich irgendwie zu verfolgen.
Darf ich gerade noch fragen? Was man ja auch gesehen hat in den letzten Jahren, ist, dass Dayparties viel häufiger stattfinden. Also ich glaube, an einem Samstag in Zürich kannst du an vier verschiedene Dayparties gehen. Ist das vielleicht auch so eine Entwicklung, die man sieht aufgrund der Regulierungen, dass es natürlich einfacher ist, am Tag so etwas zu organisieren, die Leute auch das mehr akzeptieren, eben den Lärm, der nachher auch draußen ist aufgrund der Leute?
Es ist nicht einfach, am Tag eine Bewilligung zu bekommen für eine Dayparty und das beschallen zu lassen, aber es ist möglich. In der Nacht ist es unmöglich. Also man kann, in der Nacht gibt es nur die Jugendpartys, die die Stadt Zürich kennt, aber sonst ist in der Nacht beschallen, eine Party zu machen, nicht möglich. Daypartys sehen wir aber eher unter einem anderen Hintergrund. Das hat eben damit zu tun, dass tatsächlich die Leute eben auch gesünderen Lifestyle haben. Und somit irgendwie quasi eine Dayparty ideal ist, weil die so um 10, 11 Uhr zu Ende ist. Man geht dann ins Bett und kann am Sonntag brunchen, wandern oder etwas anderes machen, was heute zum Ausgangsverhalten irgendwie dazugehört. Also es ist auch so ein bisschen ein Zeitgeist, der aufkommt. Und Dayparty bietet auch die Möglichkeit, Sachen an unterschiedlichen Orten zu machen. Was wir gemerkt haben, oder, ist, dass die Leute natürlich schon auch spannend finden, wenn dort einmal eine Party stattfindet. Aber das ist nur einmal im Jahr und sonst ist dort nichts. Das macht nochmal wie ein bisschen anderer Reiz irgendwie aus, oder, als der fixe Club, der jedes Mal ähnlich oder gleich aussieht, auch wenn man da mit Deko irgendwie da dran arbeitet. Ich glaube, das führt dazu, dass die Day-Partys irgendwie auch so populär sind. Und man kann auch eine gewisse Grösse machen, wo man dann auch gewisse Headliner buchen kann, wo man eben im Club gar nicht irgendwie die Möglichkeit hat, weil die das Fassungsvermögen vom Fassungsvermögen nicht finanzierbar werden.
Aber es ist ein kleiner Irrtum, dass die Party am Tag gesünder ist. Weil, also, ob man jetzt Alkohol trinkt um 12 Uhr am Abend oder um 12 Uhr am Mittag, aber wenn wir es vom Alkoholkonsum haben, finde ich auch noch interessant, vor allem in Zürich, der Drogenkonsum. Und du hast ja von 2001 bis 2015 die Webseite aufgebaut, saferparty.ch. Dort geht es eben darum, dass man zum Beispiel das Drug-Checking machen kann. Und jetzt hört man ja, dass die Drug-Checking, die werden ja überlaufen. Heisst das, dass mehr Drogen konsumiert wird oder dass Prävention funktioniert und die Leute, sagen wir mal, vorsichtiger, bewusster Drogen nehmen?
Ich glaube, es ist absolut so, dass das Bewusstsein bezüglich der Risiken, die mit dem Drogenkonsum in Verbindung stehen, heutzutage viel höher ist als dort, wo man 2001 in der Stadt Zürich mit Safer Party angefangen hat. Also man hat mehr Informationen, die ersichtlich sind, oder? Also man kann im Web googlen, man kann nachlesen. Früher hat man ja nur so eine kleine Broschüre irgendwie bekommen von der Suchtpräventionsstelle, wo vorne der Sensemal drauf war und Drogen Nein Danke, also die Schlagzeile war und alle so ein bisschen gelächelt haben, die schon mal gekifft haben oder wie Drogen in Berührung irgendwie gekommen sind. Und heutzutage hat man Fakten. Das Drug-Checking ermöglicht, Fakten zu generieren. Und Für die Leute ist das etwas extrem Wichtiges, weil sie tatsächlich jetzt mal wissen, was drin ist und auch ihr Verhalten an die Inhaltsstoffe irgendwie anpassen kann. Und die Nachfrage, die ansteigt, jetzt dauernd angestiegen ist, zeigt nichts anderes, oder dass es funktioniert, dass der schadensmindernde Ansatz irgendwie funktioniert und die Leute zunehmend sensibilisiert sind. Ich habe vorher ja eben gesagt, dass der Alkoholkonsum abgenommen hat. Im Gegensatz zu den 90er Jahren, oder, wo man kann sagen, oder, da hat plötzlich ist Ecstasy gekommen. Alle haben MDMA genommen und es hat niemand mehr etwas getrunken. Das war auch die Zeit, in der dann die Clubs angefangen haben, das kalte Wasser abstellen auf dem WC, damit dann die Leute irgendwann einmal wenigstens ein Wasser gekauft haben an der Bar, oder? Weil sie sonst irgendwie nichts verkauft haben. Also ich habe das mal mit dem Rex-Club-Besitzer in Paris diskutiert, der seit 40 Jahren in diesem Business irgendwie ist. Das sehen wir nicht. Was man jetzt irgendwie weiss, ist natürlich, dass Drogenkonsum überall in der Gesellschaft stattfindet. Und deshalb überrascht es auch nicht, dass es eben die Zunahme bei diesen Angeboten gibt, weil es auf der einen Seite eben die Sensibilität gestiegen ist und auf der anderen Seite auch, man muss sich vorstellen, es sind immer noch wenig Slots, die es gibt, wenn man denkt, wie viele Leute Drogen konsumieren in einer Stadt, die 400'000 Einwohnerinnen hat. Also von dem her hat es weiterhin eigentlich noch einen Bedarf, dass das Angebot irgendwie ausgebaut wird oder dass man generell einmal darüber diskutiert, wie man in Zukunft mit dem Thema bewusstseinserweiternde Substanzen soll umgehen in unserer Gesellschaft.
Eine grosse Frage, wir haben jetzt über die Herausforderungen auch für die Szene geredet und du setzt dich ja ein mit der Bar- und Clubkommission, dass man eben das Nachtleben auch unter Kultur versteht, eventuell auch natürlich fördert. Wie kann man das erklären? Wieso gehört denn das Nachtleben zu unserem Kulturverständnis, wie wir das auch haben, jetzt zum Beispiel für ein Theater?
Es geht um Musik. Man kann Musik erleben, man kann Musik entdecken. Dann ist es eine von den wenigen Kulturen, wo die Menschen, die das besuchen, auch partizipieren. Oder? Partizipieren. Das heisst, ein Club, eine Clubnacht ist immer eine Mischung zwischen Musik und den Gästen. Sie tanzen dazu, wie angezogen sind, wie sie sich verhalten. Es ist eigentlich eine extreme Partizipation, die da irgendwie stattfindet. Das sind alles irgendwie Elemente, die Kultur ausmacht. Ich habe vorhin schon mal gesagt, oder stellt sich die Frage, ob sich in Städten wie Zürich so ein Angebot noch wirtschaftlich tragbar anbieten lässt. Und dann kommt eben die Frage auch von Förderung, oder? Wie kann man eine Clubkultur auch unterstützen? Und dort ist das Thema natürlich kulturelle Anerkennung etwas wahnsinnig Wichtiges, dass das überhaupt auf dem Papier oder von Gesetzes her tatsächlich irgendwie möglich wäre. Jetzt gibt es viele Leute, die natürlich sagen, ja, es sind ja Unternehmen, wirtschaftliche Unternehmen. Wieso soll man vielleicht den Gewinn von einem Einzelnen dann irgendwie subventionieren, dass jemand irgendeinen Betrieb einen höheren Gewinn hat? Ich glaube, was nochmal dazu kommt, was uns unterscheidet von einem klassischen wirtschaftlichen Unternehmen, ist, dass wir nicht so viele Möglichkeiten haben, auf die Veränderungen uns jetzt anzupassen. Wir können nicht einfach den Preis vom Bier, non-alkoholischen Bier oder vom Wasser verdoppeln, weil die Leute weniger Alkohol trinken. Wir können nicht einfach den Eintrittspreis verdoppeln. Wir sind in Zürich jetzt schon irgendwie quasi im hohen Segment, oder? Und wir können nicht einfach doppelt so viele Leute reinlassen. Weil ja für polizeilich haben wir Vorgaben, wie viele Leute das reinpassen. Das heisst, wir haben eine eingeschränkte wirtschaftliche Freiheit, wenn man das so betrachtet, bietet Kultur an. Und das sind eigentlich zwei Hauptargumente, wieso dass man sich in Zukunft auch muss überlegen muss, wie man Clubkultur kann fördern kann, als Stadt, als Kommune oder auch als Land.
Würdest du sagen, lohnt es sich heute noch, eine Bar oder einen Club aufzumachen? Du musst fast Ja sagen.
Ja, ich meine, jetzt muss ich ja fast Ja sagen, weil zwei charmante Damen an diesem Tisch irgendwie sitzen und wenn charmante Leute hinter dem Angebot stehen, das eigentlich immer noch funktioniert, wenn man die gute Idee hat, die richtige Idee hat. Ich glaube, auch Female Ownership ist wahnsinnig wichtig, oder? Also, wir haben in Zürich auch coole Beispiele, sei es vom Gleis, eher alternativ oder Ole Ole Bar oder mit Female Ownership dahinter, wo richtig irgendwie gut funktioniert und alles. Also es hat immer noch den Platz. Es hat auch Platz, irgendwie einen Club irgendwie zu eröffnen. Man muss sich einfach der Schwierigkeiten bewusst sein. Und ein Element, das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass wir haben eben über verändertes Ausgangsverhalten und wir haben auch darüber geredet, dass eben der Alkoholkonsum abgenommen hat. Aber was wir natürlich auch spüren, ist, dass die Menschen weniger Geld im Sack haben. Also die Inflation, die wir in den letzten Jahren hatten, oder, die merken wir natürlich auch. Krankenkassenprämien sind gestiegen, Mieten sind gestiegen in der Stadt Zürich und der Lohn hat sich nicht gleich entwickelt. Und es ist automatisch, wo spart man? Oder man kann jetzt nicht Krankenkassenprämien nicht zahlen, um eine Party zu machen. Ich glaube, das würden wir alle nicht begrüßen, oder? Also, und von dem her ist es klar, dass man auch dort spart. So Wellenbewegungen sind auch ein Teil von unserem Naturell, kann man sagen, oder von dem, wo wir irgendwie immer wieder irgendwie, also wenn wir auch die Vergangenheit anschauen, gehören so Wellenbewegungen dazu, so muss man es sagen. Einfach gesagt, wir gehen auch davon aus, dass es auch wieder einmal eine Generation gibt, wo Donnerstag, Freitag, Samstag in den Ausgang geht und vielleicht auch mal wieder mehr trinkt, oder? Also, aber was uns natürlich Sorgen macht, ist die Kombination zwischen weniger Einnahmen in Verbindung mit den höheren Kosten. Und das ist eigentlich so wirklich eine gewisse unholy Kombination, wo eben im Ausland zum Beispiel dazu führt, dass in England, glaube zwei Clubs pro Woche ihre Türen schliessen. Und in Deutschland ist es jetzt auch gerade in den Medien genommen, dass etwa 50%, glaube von der Club Commission Berlin Mitglieder sich überhaupt überlegen, in den nächsten Jahren zu schliessen, wenn es so weitergeht.
Also, Gami, Neujahrsvorsatz 2025, machen wir eine Bar auf.
Bist du dabei? Wir werden unsere besten Kunden.
Das ist aber nicht so gut. Nein, da musst du fleissig arbeiten. Aber von wegen Neujahr, Silvester, die Folge wird ja ausgestrahlt an Silvester. Und jetzt ist einfach die grosse Frage, wenn wir schon einen Experten hier haben, wenn es um Clubs und Bars geht in Zürich, wo geht man heute am besten ins neue Jahr feiern?
Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder? Ich glaube, was man allen auch empfehlen kann, ist so irgendwie ein Seebecki, wo ja gewisse Clubs auch involviert sind in Musikbühnen, die es dort gibt. Also auch draussen, Feuerwerk. Also das ist schon sehr traditionell. Nachher empfehle ich natürlich jedem auch mal das Programm anzuschauen, was sonst irgendwie stattfindet. Und wenn man irgendwie jetzt wirklich eine musikalische Vorliebe hat, dann ist es eher vielleicht so, dass man vielleicht irgendwie Vorverkauf soll nutzen, wenn der existiert. Und persönlich, oder? Also gibt es von Erwachsenenpartys eher so die, wo dann am 1. Januar irgendwie anfangen, so um 2 und 3, oder? Wo man eher sagt, okay, das sind so ein bisschen die Ü25er, wie es hin zu anderen Orten, wo halt jetzt wirklich irgendwie die Jungen und irgendwie gross auftischen und auch irgendwie 24 Stunden offen haben oder 24-stündige Party haben. Das heisst, man muss auch nicht unbedingt jetzt um Mitternacht in einem Club sein, sondern man kann auch gut erst am 1. Januar in einen Club gehen und hat dann vielleicht ja so den Anstoßstress und irgendwie so mal hinter sich und kann dann die Musik voll geniessen. Also von dem her ist es natürlich auch immer ein Highlight, der 31.12.
Aber ich muss schon sagen, ich glaube, meine Erwartungen so mit 18, Anfangs 20 waren, erstens, du fängst sowieso im September schon an planen, dann bist du eine viel zu grosse Gruppe, dann stellt sich die Frage, wie viele Männer sind dabei, haben wir genug Frauen dabei und wirklich so, wir müssen am 12. Uhr im Club sein und alle müssen etwas zu trinken haben und heute jetzt mit 30 bin ich wirklich so tief gelandet. Ich bin einfach froh, wenn es irgendjemand etwas organisiert, ich einfach Geld kann finden und dort auftauchen und nachher wieder heimgehen.
Also ich muss mich erinnern, so mit 18 waren die Erwartungen so hoch, dass ich also immer enttäuscht wurde. Also es ist wie, man hätte es gar nicht erreichen können. Und es war so wichtig, was jetzt um 12 Uhr und wo man ist und mit wem man ist. Und mittlerweile bin ich sogar fast an dem Punkt, wo ich sage, also der 31. da muss jetzt im Fall nicht unbedingt die Ausgang. Du hast vorher so die Dayparty am 1. Januar angesprochen. Ich glaube, das wäre eher etwas für mich. So um 2 Uhr am Nachmittag trudle mal dort ein, nehme ein Gläschen Champagner, stosse an und dann kann man den am Abend kann man den wieder früh ins Nest.
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel von dem, was sich auch verändert hat, oder? Früher, irgendwie bei mir ist es noch ein bisschen länger her, als ich 18 war, habe ich das irgendwie auch gekannt, oder fast, oder? So der Druck, irgendwie etwas Spezielles irgendwie zu erleben dann an einer Party, das, von dem haben wir irgendwie vorher ja selber auch berichtet. Und heutzutage ist der Druck gar nicht mehr so da, weil du weißt, ey, ich kann auch, wenn ich will Party feiern am 1. Januar oder ich kann auch am 2. Januar irgendwie noch ins Hive oder in die Friedersbüchse oder so, wo irgendwie noch Programm am Laufen ist. Also von dem her hat sich das dadurch auch so ein bisschen entspannt, oder? Weil ich glaube, Anstoss, das gemeinsame neue Jahr ist ja eben primär etwas Soziales und weniger etwas Club-, Kultur-, Musik-Technisches.
Zum Abschluss, kurz bevor das neue Jahr anfängt, hast du noch einen persönlichen Wunsch oder eine Botschaft für alle Nachtschwärmer, die da aussen zuhören für das neue Jahr?
Ja, bleibt neugierig, könnt weiterhin auch in Ausgang. Im Ausgang lässt sich Musik entdecken. Im Ausgang ist die Musik lauter und kommt besser rüber als daheim oder auf irgendwelchen Boomboxen. Das kann man einfach nicht ersetzen. Zusammen auch mit dem Licht. Und man hat auch die Möglichkeit, irgendwie andere Leute kennenzulernen. Und die Clubs haben in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel investiert in bezüglich Komfort und auch Sicherheit. Awareness-Team, die heutzutage irgendwie eine Realität sind. Also man muss heutzutage auch keine Angst mehr haben, oder Angst haben, wie das vielleicht gewisse Leute hat, dass K.O.-Tropfen gibt oder irgendwie, dass wir übergriffig werden. Also Clubkultur hat Manieren gelernt in den letzten Jahren und das macht es auch angenehm, auch als Gast irgendwie unterwegs zu sein. Und ich glaube, sind neugierig, kommen weiterhin weg, es gibt weiterhin etwas zu erleben.
Das waren doch schöne Schlussworte. Alex, ein grosses Merci an dich für deine Expertise und deinen Einblick ins Nachtleben. Und euch da draussen danke vielmals fürs Zuhören. Rutscht gut ins neue Jahr, habt Sorge zueinander und wir hören uns nächstes Dienstag wieder ganz regulär am 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.